Der große Aufhänger ist eine Verhaftungswelle gegen die Mitglieder einer mutmaßlichen terroristischen Vereinigung, die sich gebildet haben soll, um einen Anführer herum, ein Adeliger mit einem eigenen Jagdschloss. Also er wirkt so ein bisschen wie der Albus Dumbledore mit seinem braunen Hogwarts. Ja, und die Mitglieder, also da, oder mutmaßliche Mitglieder, da ist alles Mögliche dabei. Also eine höhere Politikerin, ehemals der AfD, dann ein szenebekannter Kommissar, Leute vom Militär und so. Und man hatte angeblich hier vor, immer neue Leute zu rekrutieren für irgendwelche ganz großen Aktionen. Ja, wäre das jetzt hier der Kalte Krieg noch? Ja, wären wir jetzt in den 1950er, 1960er Jahren? Hätte diese Organisation jetzt den Plan gehabt, dass man hier ein Stay-Behind-Netzwerk aufziehen möchte? Dass man jetzt halt hier rekrutieren möchte und Kämpfer dann ausbilden möchte. Für den Fall einer sowjetischen Invasion, ja, falls die Kommunisten hier kommen, dass man hier halt schon halt eben so ein Stay-Behind-Netzwerk hat und gleich loslegen kann. Wäre das jetzt der Fall, wären wir jetzt in der Zeit. Ja, und wäre das Ziel halt eben dann gewesen, die Sowjets abzuwehren, dann wäre diese Truppe wahrscheinlich dann eingebunden gewesen in dieses Gladio-Netzwerk, Stay-Behind-Netzwerk. Die hätten dann ihre Auslagen und alles Mögliche dann hier bezahlt bekommen von der CIA oder irgendwelchen Tarnorganisationen und wären dann angegliedert gewesen an irgendeine Sonder-NATO-Organisation oder halt CIA oder BND oder was ist da sonst noch? Alles gab. Ja. Aber wir leben jetzt im Jahr 2022. Die Welt ist halt in mancherlei Hinsicht eine andere. Es gibt immer noch die Supermacht da drüben im Osten, aber die gibt sich jetzt halt ein konservatives Image. Die verkauft sich jetzt halt hier unserem Rechenspektrum gegenüber, verkauft die sich halt eben als konservativ, als Hoffnung und als Partner. Wird das halt in der Szene, ja, wo man jetzt halt hier drüber spricht, aus der diese Mitglieder kommen sollen, Reichsbürger, QAnon, gewöhnliche Verschwörungsideologien und so, klassisches rechtsextremes Spektrum und so. Das heißt, dieses Klientel, das kannst du halt nicht mehr so einfach dazu bringen, hier pro-amerikanisch zu sein, sondern dieses Klientel will halt einfach dann die Regierung irgendwie loswerden hier in Deutschland, will irgendwas Neues haben. Wenn du halt einfach dann gegen dieses System hier natürlich agierst, dann kriegst du nicht die ganzen Schecks und die ganzen Waffen und den Sprengstoff geliefert hier von den Angloamerikanern, sondern du kriegst halt eben dann die größtmöglichen Haftstrafen. Also da wird sich noch zeigen, wie viele Informanten da jetzt mit reingespielt haben. Die rechte Szene ist ja komplett infiltriert. Werden sehen, wie kompetent oder inkompetent die Mitglieder dieser angeblichen Organisation tatsächlich waren. Ja, man kann das natürlich jetzt irgendwie abtun. Ja, das waren irgendwie Rentner und so und Traumtänzer. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Also, die zwei einfachsten Techniken, vielleicht sogar die wichtigsten Techniken, um Rebellen, Revoluzzer einzudämmen, sind die folgenden. Erstens das Predigen vom endlosen Warten auf die Revolution und zweitens das Anheizen von überstürzten, radikal militanten Aktionen, die keine Aussicht auf Erfolg haben. Ja, meistens arbeitet man mit diesem Wartetrick, ja, mit dieser Wartestrategie, man redet den Leuten ein, sie sollen ewig warten. Ab und an braucht es dann aber doch mal irgendeine militante Aktion, weil sonst die Szene zu unruhig wird und die Leute dann noch auf dumme Gedanken kommen. Also gibt es ab und zu mal halt irgend so ein Event, das geht mordschief, beziehungsweise erreicht halt irgendwie nicht die Ziele, die da gesteckt wurden, sondern eher so einen gegenteiligen Effekt. Ja, und dann ist wieder eine Weile lang Ruhe in der Szene und die Aktivisten, Terroristen, Revoluzzer verlagern sich wieder aufs Warten. Rebellen sind ja an und für sich ungeduldig, ja, aber wenn man ihnen gegenüber den falschen Eindruck erwecken kann, dass sich international vielversprechende Strukturen weiterentwickeln, dann lassen sie sich breitschlagen zu warten. Ja, noch ein Jahr und noch eins und so weiter. Genau diese Strategie fahren in den USA die Republican Party und Gruppierungen wie der Council for National Policy. Ja, ist ein ganz, ganz alter Trick. Donald Trump und das QAnon-Phänomen waren ja die größte Zeitverschwendung für die ganz rebellischen Konservativen. Ja, 4 Jahre Zeit vergeudet, unzählige Stunden des Aktivismus vergeudet, hunderte Millionen an Aktivistengeld verpufften. Das ist erheblich. Ich habe auch mal aufgezählt hier, die Bilanz von Alex Jones, dem Influencer, war ja halt irgendwie so klassisch auf Verschwörungsmedien und in dieser John Birch Society Tradition vehement gegen das Zwei-Parteien-Kartell eigentlich gewesen. Während der Bush-Administration natürlich voll in Gegnerschaft zu den Republicans. Aber inzwischen macht Alex Jones ja Werbung für die Republicans und er preist halt diese neuen Politiker an wie Ron DeSantis als die neue große Hoffnung. Also Verschwörungsinfluencer bewerben die Mainstream Republicans. Ja, also so verrückt ist das inzwischen geworden. So verrückt geht es halt in diesen Szenen zu. Ja, und wir haben nochmal zusammengerechnet, also wenn halt irgendwie dann 3 Millionen Leute irgendwie im englischsprachigen Raum oder halt vor allem in Amerika, wenn die jeden Tag auch nur eine Stunde vergeuden, um Alex Joneses Sendung zu hören, ja, dann ist halt nach einem Jahr eine Unmenge an Zeit vergeudet worden. Und es wurden Alex Jones ja hunderte Millionen Dollar nachgeworfen im Laufe von 10, 15, 20 Jahren. All dieses Geld ist verpufft, ja, und hätte für was Sinnvolles ausgegeben werden können. Also dieses Zeitverschwende-Phänomen, dieses Warten, Warten, Warten-Phänomen ist eine ganz, ganz gewichtige Technik. Also man hat sich dann irgendwie, man hat dann gewartet auf die Rettung durch Donald Trump und irgendwie so ein Team Q, das gar nicht existiert. Hat dann gewartet, während die üblichen Oligarchen wie die Kochs die nächste Generation an obrigkeitshörigen Politikern bezahlten. Das heißt, irgendwann bald ist Trumps politische Karriere Totalgeschichte und dann hast du irgendwie 50 oder 100 neue Politiker, die dann buhlen um Aufmerksamkeit und Stimmen. Ja, lauter obrigkeitshörige Politiker, die dann halt unter Kontrolle stehen. Die Kochs hatten ja auch Geld gegeben an die John Birch Society vor Jahrzehnten, um Kontrolle auszuüben auf die Verschwörungsnarrative. Also die Szene will man ja auch kontrollieren. Selbstverständlich behielt man dabei die älteren Märchen bei über die Rothschilds und predigte, dass die Konsumenten solcher Verschwörungsmedien ganz fest hoffen sollen, dass einflussreiche rechte Seilschaften bald die Befreiung bringen werden. Also dieser Senf wurde in den 1960er Jahren schon massiv gepusht. Und bis heute haben sich natürlich keine Milliardäre wie die Kochs dazu bequemt, Amerika zu retten. Es ist immer nur eine Hinhaltetaktik. Als nächstes hoffen die Leute in Amerika und Deutschland dann wohl auf Ron DeSantis von den Republicans und verschwenden weitere 4 bis 8 Jahre. Und wenn dann wieder ein Democrat im Weißen Haus sitzt, dann poltern die Republicans wieder besonders radikal in der Öffentlichkeit. Und diverse Medieninfluencer lassen sich dann wieder bezahlen für politischen für Hoffnungsgelaber. Ja, es sei doch besser, auf die große Rettung zu warten und sich dann anzuschließen, als voreilig irgendeine dumme Aktion zu starten, wird es dann wieder heißen. Es scheint, die aktuell verhafteten Reichsbürger, QAnon-Gläubigen und Putin-Fans waren anfällig für diesen Hoffnungs- und Abwartentrick. Wir werden im Laufe der Verfahren sehen, wie konkret tatsächliche Aktionen geplant waren und wie viel der Aktivitäten eher aus Gewurzel und Netzwerken und Chatten und Abwarten bestand. Ja, das Warten auf den nächsten Kontakt mit einer wichtigen Person, das Warten auf eine Anfrage bei den Russen, warten auf die Ergebnisse von Observationen, warten auf die nächste Waffe, warten auf das nächste Meeting und, und. In der Presse heißt es, die Verhafteten glaubten an Mythen der QAnon-Sekte, die eigentlich in den USA im Wahlkampf zugunsten von Donald Trump entstanden war. Also kryptische Nonsens-Postings im Internet wurden als orakelhafte Ankündigungen des sogenannten Sturms verstanden, eine Befreiungsaktion von einflussreichen rechtskonservativen Figuren aus Politik, dem Militär und den Geheimdiensten. Natürlich kam es nie zu dieser Rettung und das Orakel Q verstummte dann auch. Dann wollte es plötzlich erneut ein Spiel spielen, aber keinen interessierte es. Die Q-Sekte macht im Prinzip weiter ohne Q, ohne ihr Orakel. Und die Sekte wird sogar auch ohne Trump weitermachen. Man spinnt das immer so weiter. Vielleicht warten die Leute dann noch in 10 oder 20 Jahren auf diesen sogenannten Sturm. Und wenn die Anhänger irgendwann alt und grau sind, hoffen sie wohl, dass ihre indoktrinierten Söhne oder vielleicht Enkel den Sturm dann noch miterleben werden. Ja, es ist dann wie die Oldschooler aus den 1960er Jahren, die auf die Rettung warteten durch die John Birch Society oder halt diese Kreise. Nie eingetroffen. Ab und an muss dann doch in der Szene die ein oder andere krasse Aktion stattfinden oder zumindest kurz bis vor die Durchführung kommen, weil ansonsten der Warteschwindel auffliegt. Mit dem Q-Unsinn im Kopf und mit der allgemein formulierten Anfeuerung durch Donald Trump oder Alex Jones und anderen Figuren stürmten Demonstranten das US-Kapitol und fielen hinterher aus allen Wolken, dass überhaupt kein Eingreifen stattfand durch die vermeintlichen Retter. Die sogenannten Oath Keepers hatten schon die Waffen bereit und werden jetzt künftig im Knast verrotten. Es gab die entsprechenden Urteile wegen Seditious Conspiracy. Und so denkt der Durchschnittspatriot, dass Abwarten und Hoffen auf die Republican Party und auf Papa Putin wohl besser sei als solche dummen Aktionen. Was manche, nicht alle Republicans und diverse Influencer von sich geben aktuell, unterscheidet sich längst nicht mehr von rechtsradikalen und klassischen Verschwörungsaktivisten. Ja, während der Bush-Administration hieß es noch auf Fox News, Zweifel an der offiziellen Darstellung zu 9/11 seien sowas wie Landesverrat. Seit ein paar Jahren wird sogar Alex Jones von Fox gelobt und umgekehrt. Und für Alex Jones ist Ron DeSantis der neue Anführer. Dann, der Oklahoma City Bomber Timothy McVeigh hatte genug vom Warten der anderen Aktivisten. Also ich habe das ja mal näher geschildert in einem meiner Bücher. Das heißt, er war überdurchschnittlich intelligent, wollte zum Militär, dann auch zu den Special Forces. Und hat dann schon im Militär angefangen mit diesem ganzen Verschwörungsaktivismus. Und nach dem Krieg, also dem älteren Irakkrieg, war er halt ziemlich durch, auch gesundheitlich. Das Special Forces Auswahltraining, das hat dann so nicht hingehauen und er hatte dann keinen Bock mehr auf dieses Militär und, das, und wie er sich da hat benutzen lassen und so. Was für ein ekliger Krieg da geführt worden war und wie sinnlos das alles schien. Und je mehr er halt in diese Fänge kam von Verschwörungsaktivisten, ja, in je mehr Ärger geriet er. Und je mehr Ärger er hatte, umso mehr fühlte er sich wieder bestätigt. Ja, man könne da hier so kein normales Leben mehr führen. Und es gibt ja auch in Amerika sowas Ähnliches wie bei uns, die Reichsbürger. Ja, das ist ja, das sind ja alles nur so Begriffe, die das gar nicht so richtig umschreiben, das Phänomen. Also man könnte sagen, also halt völlig falsche, durchgeknallte juristische Vorstellungen, ja, in was im System man hier eigentlich existiert. Also wie gesagt, bei uns gab es ja diejenigen, die dann gedacht haben, das Deutsche Reich existiert dann irgendwie weiter und es muss nur wiederbelebt werden und man könne da mit bestimmten Tricks und Kniffen halt sich da Vorteile verschaffen und eigene Reiche hier starten und so. Und in Amerika war es irgendwie so, die USA seien eine Firma und es gelte dieses Recht und jenes Recht und wenn man die Tricks kennt, könne man vor Gericht dann irgendwie davonkommen. Also man könne da nicht auf seinen Namen hören, ja, oder man schreibt seinen Namen in Großbuchstaben oder man setzt sich nicht hin, wenn der Richter einen dazu auffordert. Lauter so Käse. Das funktioniert natürlich nie und auch Timothy McVeigh hat sowas probiert und kam halt immer mehr in Schwierigkeiten und wurde immer radikaler. Und ihm war es halt einfach ein Grauen, dass andere Aktivisten immer nur gewartet haben und er meinte dann, da muss man jetzt endlich mal was machen und er hat es dann tatsächlich auch geschafft, hier so eine Riesenbombe zu bauen und zu zünden. War jetzt auch nicht unbedingt, ja, Rocket Science, sowas zu machen. Genauso rechnete der Norweger Anders Behring Breivik damit, dass die Rechten verlieren mit dieser Abwartenummer. Ja, auf die langsame Tour hätten Linke und Muslime den Vorteil. Den Fall habe ich auch ziemlich genau untersucht. Er hatte sich an dieser üblichen Terrorlogik orientiert, wie halt in diesem Roman Turner Diaries. Wollte provozieren, auch Gegenschläge provozieren von seinen politischen Gegnern und so, alles hochschaukeln zum Bürgerkrieg. Das war halt in seinem Manifest halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für ihn, dass man einfach so politisch oder mit anderen Methoden langsam einfach überhaupt nicht vorankommt. Ja, die einzigen, die mir langsame Nummer gewinnen, sind die Gegner. Deswegen aus seiner Logik Terror. Und er verrottet jetzt im Knast. Und natürlich haben weder McVeigh noch Breivik jetzt irgendwelche konkreten Ziele erreicht. Also halt größere Ziele für die rechte Szene. Also die sind ihren Zielen genauso fern wie eh und je. Und diese nun verhaftete Gruppe hier in Deutschland war anscheinend auch anfällig für den Reiz überstürzter Aktionen. Also dass 3000 Beamte nötig waren, um 25 Personen festzunehmen und die ganzen Durchsuchungen zu machen, zeigt bereits, warum Terrorismus prinzipiell reizvoll ist für verschiedenste Gruppen. Der Staat ist schnell überfordert und muss dann mit sehr unpopulären Maßnahmen reagieren, die den Unwillen breiterer Gesellschaftsschichten erregen. Also das heißt, sobald halt der normale Polizei- und Justizapparat nicht mehr hinterherkommt, ja, gibt es halt Notstandsverordnungen und Schnelljustiz, Blitzjustiz und dann wird nicht lang gefackelt und dann wird einfach hier rigoros durchsucht und halt Schnellverfahren, hier in Schnellverfahren werden die Leute ja hier abgehandelt. Und selbst dann, falls sich jetzt herausstellen sollte, dass es sich bei den Angeklagten eher um traumtänzerische Rentner, Telegram-Psychotiker und Amateur-Guerilla-LARPer handelte, wird der Staat weiterhin mit Vehemenz jeder Menge verdeckter Informanten und mit Hightech-Software aus dem Bereich Psychometrie und Predictive Analysis weitermitteln. Also gibt er jetzt die Software, die alles abgrast, ja auch Telegram und so, und dann halt Bedrohungsprofile erstellt und dauernd updatet. Ja, die Software weiß, wer mit wem unterwegs ist und wer welche Persönlichkeitsstruktur hat. Ja. Software wie Palantir ist längst im Einsatz in Amerika, in Deutschland und so weiter und so fort. Also hat alles längst hier Hightech erreicht. Ich habe auch in meinen Büchern gerade hier Band 4 meiner Buchreihe über die Geheimnisse der Supermächte, da habe ich auch Näheres ausgeführt, halt über diese Herrschafts- und Widerstandstechniken. Hier gibt es auch ein Kapitel zu Project Camelot. Also man wollte schon frühzeitig hier studieren, wann Leute sich an Aufständen beteiligen oder an so terroristischen Sachen beteiligen, warum, wie kann man das alles irgendwie so ein bisschen vorhersehen. Also Project Camelot war der Codename einer Megastudie zur Aufstandsbekämpfung, die 1964 von der Armee der Vereinigten Staaten begonnen wurde. Vollständige Name des Projekts lautete Methoden zur Vorhersage und Beeinflussung des sozialen Wandels und des internen Kriegspotenzials. Projekt wurde vom Special Operations Research Office der amerikanischen Universität durchgeführt und da wurden alle möglichen Wissenschaftler hier angeheuert und man wollte hier insbesondere Lateinamerika analysieren, aber diese Erkenntnisse konnte man auch auf andere Gebiete übertragen. Also das heißt, man wollte die Fähigkeit der Armee verbessern, soziale Entwicklungen in fremden Ländern vorherzusagen und zu beeinflussen. Man hat das in Fragmente unterteilt und halt dann ganzen zivile Tarnung gegeben. Irgendwann kam halt raus, dass das halt alles aufs Militär hier zurückgeht. Also die tollsten Forscher haben dann hier von allen Seiten halt psychologische Operationen halt hier erforscht. Also das heißt, wenn jetzt ein gewisser Wandel stattfindet in irgendeinem Land, ja, wie reagieren die Leute drauf? Ja, was muss passieren, dass es da Aufstände gibt oder terroristische Aufstandsbewegungen? Ja, das ist dann gab es Project Troy am Massachusetts Institute of Technology. Also wurde dann auch hier weitergeführt mit anderen Namen und anderen Projekten, gesponsert von der Ford Foundation und der CIA. Politische Kriegsführung, etc., etc. Also da spielen Leute auch von der Rand Corporation mit rein und den tollsten Universitäten. Harry Eckstein schrieb in dem Buch Der innere Krieg, das Problem der Antizipation folgendes: Es gibt praktisch keine Grenze für die Forschung, die zum Thema des internen Krieges betrieben werden kann und sollte. In gewisser Weise ist das Studium des internen Krieges mit dem gesamten Studium der Gesellschaft, selbst der friedfertigen Gesellschaft, vergleichbar. Denn alles, was unser Wissen über die soziale Ordnung erweitert, kann möglicherweise unser Verständnis von ziviler Unordnung verbessern. Man hat also auf der einen Seite eine Ansammlung der krassesten Wissenschaftler, schlauesten Köpfe und so weiter, die zugreifen können auf alle möglichen Informationen, halt die ohnehin schon erforscht wurden, über vergangene Aufstandsbewegungen und so weiter. Teilweise kann man auf geheimes Material zugreifen. Also das Beste vom Besten vom Besten. Und auf der anderen Seite hast du dann so Amateurterroristen oder Amateuraufständische, die halt dann einfach, von dem ganzen geopolitischen Ding und von den Herrschaftsstrukturen, da haben sie keine richtige Ahnung. Ja. Das heißt, die wissen halt vielleicht grob, okay, es gibt Eliten und die sind halt sehr ausbeuterisch und die sind immer auf ihren eigenen Vorteil bedacht und so weiter und so fort. Und der normale Steuerzahler hat dann immer das Nachsehen. Das heißt, die Rebellen wissen, dass halt Deutschland sich wirtschaftlich in eine sehr schlechte Richtung entwickelt. Die Demografie ist mies, ja, die Migrationspolitik der letzten Jahrzehnte war ziemlich schlecht und einfach diese ganzen Probleme, die da aufeinander kommen. Aber was darüber hinausgeht, ja, wie die Machtstrukturen wirklich aussehen, davon kapieren die meisten Aktivisten einfach gar nichts. Das heißt, das sieht man jetzt dann auch an dieser Gruppe, was für abenteuerliche Vorstellungen die hatten. Ja, und dann geht es halt wirklich oftmals nur noch so um die Basics. Also, ja, wo trifft man sich, wer kann was beschaffen und so, aber und dann werden noch so diese Pläne geschmiedet, ja, vielleicht man macht jetzt so eine Aktion und dann passiert wahrscheinlich jenes und dann passiert vielleicht das und dann vielleicht jenes. Aber so richtig Profis, so richtig abschätzen können die das nicht. Ja, also auch wenn da mal ein höherer Polizist mit dabei ist oder ein höherer Typ vom Militär, das ist Aufstandsbewegungen zu führen, das ist eine ganz, ganz hohe Wissenschaft. Das wird halt in speziellen Fachkursen Leuten beigebracht. Auch dieses ganze geheimdienstliche Aspekt, dass man jetzt seine Aktivitäten halt so geheim hält. Tradecraft, das ist ganz, ganz spezifisch. Also das kann nicht einfach so ein Polizist oder ein Soldatenoffizier oder sowas. Ja, die sind dafür gar nicht wirklich ausgebildet. Also, das heißt, wenn jetzt das nächste Mal 250 Personen da sind, die dann verhaftet werden sollen und wo die Räumlichkeiten durchsucht werden müssen, ja, 250 das nächste Mal vielleicht, nicht 25, werden dann 30.000 Beamte dafür verwendet? Also 10% der Gesamtzahl aller Polizisten oder was? Wie muss man sich das vorstellen? Sind dann die nächsten mutmaßlichen Umstürzler von den Russen ausgebildet, wie einst die RAF? Also manche der aktuell Verhafteten sind mit ihrem militärischen Hintergrund mindestens gleich oder höher qualifiziert als der Oklahoma City Bomber Timothy McVeigh, der es fast in die Spezialeinheiten geschafft hätte. Der Norweger Anders Breivik war ebenfalls nur mittelmäßig qualifiziert, schaffte eine gewaltige Autobombe und ein Massaker. Ja, und selbst wenn sich eine richtige braune Armee-Fraktion heranbildet, sich professionalisiert mit ausländischer Hilfe und so, dann wird sie es mit Standardaktionen nicht weiterbringen als die Kommunisten von damals. Was würde tatsächlich geschehen, wenn eine militante Truppe von ein paar hundert Personen ein paar tausend weitere Personen rekrutieren kann und irgendwelche Regierungsgebäude besetzt? Das Internet und der Mobilfunk würden dann vielleicht abgeschaltet werden in der jeweiligen Region und dann wären die Leute generell einfach blind für das, was geschieht. Was die Bundeswehr und die Polizei da nicht hinbekommen, das erledigen dann vielleicht Sondertruppen aus Frankreich, England oder aus den US-Kasernen. Ja, dann wäre die Erkenntnis bei den Revoluzern, dass nur noch die Flucht Richtung Osten bleibt. Ansonsten wird man vielleicht von amerikanischen Black Ops-Einheiten nach Nordafrika ausgeflogen, in geheime Foltergefängnisse, wo man den Status eines ungesetzlichen Kombattanten aufgedrückt bekommt. Also wie bei Al-Qaida vor Jahren. Ja, man wird dann irgendwie nach Ägypten ausgeflogen oder irgend sowas. Irgend so ein Ghost-Site-Geheimgefängnis, ja, das ist wirklich nicht, damit ist wirklich nicht zu spaßen. Also was jetzt verschiedene Leute sich da in den letzten Jahren im rechten Spektrum sich da zusammengereimt hatten, was sie da jetzt irgendwie groß vorhaben, das wirkt genauso verkorkst wie irgend so ein weltfremder Hobby-Che Guevara, ja, aus einer linken Kommune in einem besetzten Haus, ja, nach der dritten Flasche Rotwein. Und dann machen wir dies und jenes und das und jenes und so. Das ist ja, oder irgendwelche austherapierten latent psychotischen Linken, die dann halt irgendwie auch von ganz großen Nummern träumen und so. Also die rechte Szene ist ziemlich lernresistent, wird sich aus dem konstanten Scheitern hier in den letzten Jahren heraus nicht weiterentwickeln. Die rechte Szene wird jetzt halt öffentlich meckern, dass der Staat mit Kanonen auf Spatzen geschossen hätte, dass nicht genügend krasse Waffen gefunden wurden. Angeblich wird sich noch herausstellen, dass die Verhafteten zu alt waren, dass das nicht der Rede wert sei. Und dann wird die rechte Szene wieder übergehen zum endlosen Abwarten und hin und wieder gibt es dann radikale Aktionen, die scheitern. Keiner der Verhafteten scheint sonderlich viel von der Welt zu verstehen. Ja, abgesehen vielleicht von so ein paar absoluten Basics. Ja, es gibt Eliten und die sich interessieren sich nur für ihre eigenen Interessen. Zur Aushandlung eines Friedensvertrages soll der verhaftete Adelige Heinrich, hier der Prinz, sogar Kontakt mit Vertretern Russlands aufgenommen haben. Laut Generalbundesanwalt hätten die Russen aber nicht angebissen. Also das klingt halt irgendwie so nach diesen Vorstellungen halt in der Szene, ja, wir haben ja irgendwie keinen Friedensvertrag und wenn man jetzt irgendwie dann mit den Russen da was aushandelt oder auch dann mit den Amerikanern, aber nur mit den konservativen Amerikanern hier, also auch Militärs, die hier stationiert sind, dann könne man mit den Amis und den Russen hier irgendwas koordinieren und dann gäbe es hier vielleicht dann eine neue Regierung oder sowas. Also das sind lauter so Traumwelten, die da existieren. Also das heißt, ja, also viele Aktivisten, die leben geistig noch in den 1910er oder 1920er Jahren. Ja, das heißt, du kannst da nicht einfach hier so, also mit irgendwelchen Freikorps hier dann durch die Wälder streifen und dann irgendwie mit politischem Geschrei dann irgendwie so die Macht übernehmen und hier so diese Straßenkämpfe führen gegen die Linken und so. Das funktioniert im Jahr 2022 einfach nicht mehr so wie damals. Ja, manchmal oberflächlich betrachtet gibt es da so Ähnlichkeiten, aber ja, viele haben einfach keine Ahnung, wie vergangene revolutionäre Bewegungen so verlaufen sind, entstanden sind, wie fremdgesteuert die teilweise waren und wie schief das dann lief und so. Was tatsächlich da dahinter steckte. Das heißt, Leute setzen sich da so völlig unrealistische Zielsetzungen. Ja, sie wollen die Revolution, verstehen eigentlich vom Revoluzertum an sich nichts oder sehr wenig und machen dann die dementsprechenden Fehler. Ja, es ist also hier vor über 100 Jahren oder was, gab es ja auch viele linke Revoluzzer. Es war ja zeitweise überhaupt nicht abzusehen, in welche Richtung sich Deutschland dann entwickeln wird nach dem Ersten Weltkrieg. Gab einige linke Revolutionsbemühungen und Figuren wie jetzt Rosa Luxemburg zum Beispiel, ich habe das ja auch mal genauer geschildert, die hatte ja eigentlich sehr viel Grips im Kopf, hätte eine Karriere machen können im naturwissenschaftlichen Bereich. Was weiß ich, in der Physik, dann hätte sie halt nach flüchten können, vielleicht nach England, hätte dann vielleicht an einer Atombombe mitgearbeitet oder so. Ja, wäre dann durchgereicht worden, vielleicht nach Amerika. Oder als Medizinerin hätte dann vielleicht in Britannien mitgearbeitet an irgendwelchen neuen Seuchen, biologischen Kampfstoffen oder so. Who knows? Aber sie wollte halt einfach was anderes machen. Sie wollte rausfinden, wie die Imperien funktionieren, wie die Ausbeutung funktioniert und so. Aus der Motivation heraus hat sie da gehandelt. Ihr Problem war halt, wie auch bei vielen Zeitgenossen damals, sie hatte einfach kaum brauchbare Informationen zur Verfügung, um die Welt zu verstehen, ja, um alles irgendwie zu begreifen. Das heißt, die reguläre Literatur war total zensiert, alles war generell überwacht und dann gab es halt diese Untergrundliteratur, aber die war halt dann kommunistischer Quatsch. Und maßgeblich bei der kommunistischen Revolution in Russland waren halt Geheimdienste und wir haben dann auch hier im Rahmen unserer Sendung, meiner Bücher, halt auch hier Studien vorgestellt, Edward Alice Smith über halt zum Beispiel Stalins Frühzeit, dass halt Stalin halt durch und durch angeleitet war vom Zarengeheimdienst und der Autor war selber Geheimdienstler, auch in Bezug auf den Ostblock. Das heißt, der weiß, wovon er redet. Der arbeitet nicht so wie ein gewöhnlicher Historiker, sondern er analysiert halt Stalin aus einer geheimdienstlichen Perspektive und sagt, es ist absolut garantiert, dass der ein Asset war. Und wenn man das halt weiter untersucht, dann findet man halt auch bei den anderen Revoluzern halt das entweder Bestätigungen, dass jemand ein Agent war oder halt einfach, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Dann, wenn man weiß, russischer Geheimdienst, Zarengeheimdienst wurde aufgebaut vom britischen Geheimdienst, der Russenthron und der britische Thron, die waren eher eine Familie und also da gibt es noch viel zu erforschen. Wir machen das ja schon seit Jahren und jemand wie Rosa Luxemburg hatte sich dann voll und ganz verheddert. Also sie hat dann auch gehofft, dass man das irgendwie mit halbwegs friedfertigen Methoden hinbekommt, hier so ein Umsturz, dann hatte sie sich dann doch breitschlagen lassen zu radikalen Äußerungen, dann hat sie sich vollkommen verrannt und dann geriet sie unter die Räder und wurde erschossen. Und sie hat dann auch noch am Schluss ihrer Aktivistenkarriere halt eben dann geahnt, dass das in Russland nichts wird mit Freiheit und Gleichheit und so, sondern dass das halt einfach in eine neue Diktatur mündet. Dann über die Nazis habe ich auch viel geforscht, also insbesondere empfehle ich Ihnen mein Buch hier, Der geführte ausländische Geheimdienste im Dritten Reich. Ja, Deutschland war ja ein Flickenteppich über viele Jahrhunderte und viele von diesen Einzelteilen, Fürstentümer, Grafschaften, das war unter der Kontrolle von bestimmten Adelslinien. Ja, Adelslinien, Welfen, Wettiner, Reginare, die halt verwandt waren mit den Chefs hier im britischen Kolonialreich. Das heißt, als dann hier so ein, als dann das Deutsche Reich aufkam von 1871 und dann das Dritte Reich dann irgendwann geformt wurde. Es erweckte halt den Eindruck, man hätte jetzt irgendwie so ein einheitlicheres Ding da geschaffen. Also gerade auch bei den Nazis, ja, wurde ja alles so oft gleich gebürstet, aber alles war infiltriert von adligen Geheimdienststrukturen. Und die Nazis hatten ihre Weltsicht ja auch aus himmelschreiend schlechter Literatur heraus, also diese ganze Drecksliteratur aus der völkischen Bewegung, wo ja auch adlige Geheimdienste damit reingespielt hatten. Das heißt, man hat eigentlich dann diese antisemitischen Märchen, was vorher in der linken Szene populär war, im Frühsozialismus, das hat man dann in die völkische Bewegung reingebracht. Ja, und es wurde halt einfach dann hier von britischer Seite aus, wurde halt sehr viel destabilisiert auf deutschem Boden und im Österreich, auf dem österreichischen Territorium. Ja, also das heißt, Geheimdienste, adlige Verschwörungspropaganda und halt Aufstachelungen hier zu Aufständen und so. Und diese jahrzehntelange Vorarbeit vom britischen Geheimdienst hier, das fruchtete natürlich dann später auch, als die Nazis dann diesen ganzen Verschwörungskrempel übernommen hatten, die ganze Welt sich da übernommen hatten. Und dann kam es halt zu diesem großen Täuschungsmanöver. Darüber schrieb Carol Quigley, darüber schrieb Lou Kilzer. Die Briten und die Amerikaner konnten halt die Nazis täuschen, lange Zeit. Ja, konnten vortäuschen, ja, man sei sich da irgendwie einig, ja, man wolle sich gegenseitig nicht so wirklich schaden. Die Nazis sollen halt irgendwo anders Lebensraum suchen, ja. Die Nazis dachten wirklich, sie hätten Partner in Amerika, einflussreiche Partner. Und die Nazis dachten, sie hätten einflussreiche Partner in Britannien. Man hätte so eine Rückendeckung. Es ist immer der gleiche Trick. Man täuscht vor, dass da eine Rückendeckung besteht. Ja, als dann Polen überfallen wurde mit dem Angriffskrieg, dann stellte sich halt schrittweise heraus, dass die Amerikaner da eben doch eingreifen werden in Europa, dass die Briten halt da doch total hart bleiben und dass halt ja halt eben dann diese Mehrfrontensituation entsteht, die Deutschland nicht bewältigen konnte. Es ist ja bekannt, dass die Nazis, also die Nazi-Führung vor allem, dass sie nichts wussten über Amerika. Die hatten keine richtige Ahnung von Amerika. Die dachten, das ist halt so eine blöde Republik, die mit zu viel Juden und zu viel Afroamerikanern und sei keine Ingenieursnation, die können nichts herstellen, die haben keine Piloten und bla bla bla. Was war das Ergebnis? Amerika hat mehr produziert, Kriegsgerät produziert als andere anderen Kriegsteilnehmer zusammengenommen. Ja, das heißt, das ist nichts Neues, dass Aktivisten sich halt einfach nicht richtig auskennen und dann die gröbsten Fehler bauen. In der Presse heißt es jetzt, die Verhafteten glaubten an den Mythos der QAnon-Sekte, die eigentlich in den USA im Wahlkampf zugunsten von Donald Trump entstanden war. Also kryptische Nonsens-Postings im Internet wurden als orakelhafte Ankündigungen des Sturms verstanden, eine Befreiungsaktion von einflussreichen rechtskonservativen Figuren aus Politik, Militär und Geheimdiensten. Vielleicht hätten einige der Verhafteten sich nie an der Gruppe beteiligt, wenn sie nicht unter dem Eindruck gestanden hätten, dass ihre Handlungen Anklang finden bei mächtigen Personen. Und genau das machte die Gruppe auch so verwundbar. Für Spionage. Jemand musste nur das richtige Auftreten haben, um Vertrauen zu etablieren. Die Gruppe hat hingegen keine hochplatzierten Spione in den staatlichen Organen. Ja, manchmal haben sie schon Informanten hier in den Behörden, aber manchmal sind das auch Doppelagenten. Tja, also das heißt, das war natürlich dann für uns und für manche, die unsere Arbeit kennen, natürlich dann sofort aufgefallen. Ein Adeliger war hier oder wird hier als Führungsfigur genannt von dieser Gruppe. Ja, ich hatte erst ein Buch veröffentlicht, hier eine Studie über den geheimdienstlichen Einfluss auf Verschwörungsmedien, also wie gerade vor allem der britische Geheimdienst oder halt die adeligen Geheimdienststrukturen, wie die halt seit 200 Jahren so arbeiten. Also man hat dann zuerst irgendwie Aufstände angefeuert in Frankreich, ja, gegen den Erzfeind Frankreich, wollte da Bürgerkrieg, hat halt dann diesen Agitprop halt eben dann aufklärerisch verkleidet, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das Ziel war es aus britischer Sicht, dass halt die französische Monarchie kaputt geht und dass halt Frankreich generell geschwächt ist, mit dem Bürgerkrieg. Also pushte man aufklärerische Propaganda und half den Revolutionären in Frankreich anderweitig. Als die Revolution dann getan war, als der König dann tot war in Frankreich, dann machten die Briten natürlich aus taktischen Gründen eine 180-Grad-Kehrtwende und die Briten pushen dann massive Verschwörungsnarrative, ja, mit den großen Bestsellerbüchern der damaligen Zeit von Baruel, Robison und von Stark. Man sagte halt, all dieses Aufklärerzeugs ist satanisch und die Revolution war falsch, man müsse jetzt den König wieder installieren. Ja, die Revolutzer in Frankreich, das seien alles halt hier so teuflische Freimaurer gewesen. und diese komischen deutschen Illuminaten hätten noch mit reingemischt. Ich meine, die wichtigsten Leute bei den Illuminatenorden waren halt Hochadlige, die mit Britannien verwandt waren. Ne? Aber das wollte man eher vertuschen. Also man hat dann in der Verschwörungsliteratur natürlich auch gesagt, ja, also der britische König hat damit gar nichts zu tun. Ja? Manche Fürsten im Illuminatenorden, die wussten nicht, worauf sie sich einlassen. Die haben sich da ein bisschen täuschen lassen und so. Also man wollte auch die Spuren verwischen natürlich. Und dann, als Frankreich sich dann doch stabilisierte mit der neuen Ordnung und so, als dann das Banking aufkam in Frankreich und die meisten Leute waren immer noch irgendwie Bauern oder arbeiteten in Kleinbetrieben, dann wurde die Propaganda entsprechend angepasst. Also dann kamen auf einmal die Frühsozialisten und bastelten zum ersten Mal so richtig an dem Mythos einer jüdischen Weltverschwörung. Ja, und man wollte halt einfach dann destabilisieren. Man wollte den Leuten sagen, ja, diese Rothschild-Eisenbahn hier und Bankhäuser und es stecken ja alles wieder so satanische Freimaurer dahinter und satanische Juden. Also das war so die Propaganda der damaligen Zeit. Da wollte man halt eben dann hier landen bei den französischen Bürgern, um die halt aufzuhetzen. Also da waren die verschiedensten Familien beteiligt hier an solchen Operationen und wir forschen da seit Jahren dran. Letztes Jahr erschien die Studie von Klaus Oberhauser in Österreich. Der forschte eigentlich ganz normal an dem Phänomen der Verschwörungsmedien. Gibt es ja inzwischen mehr Forschung. Das meiste davon ist halt relativ langweilig. Man wertet halt so irgendwelche alten Illuminaten-Dokumente aus oder man widerlegt zum tausendsten Mal halt den Mythos der Weisen von Zion. Aber Oberhauser, der ja auch Mitglied ist von diesem Project COST zur Erforschung hier von Verschwörungsmedien. Oberhauser fand das halt interessant, dass einer der wichtigsten Verschwörungsautoren aller Zeiten, John Robison, dass der halt so elitäre Verbindungen hatte in Britannien und dass der halt eben auch hier rummachte mit dem Agenten Alexander Horne. Britischer Agent Alexander Horne, der alle möglichen Operationen gemacht hat und Horne war auch viel unterwegs in Regensburg, hatte zu tun mit der Familie Thurn und Taxis, dazu gleich noch mehr. Und je mehr Oberhauser da halt geforscht hat, umso mehr fand er halt einen riesigen Pulk an britischen Geheimdienstlern, die verantwortlich waren für die Verschwörungspropaganda und für andere Destabilisierungsoperationen. Dann hatten wir halt eben dann den Baron von Finck, der dann jetzt verstorben ist. Der Baron von Finck soll halt irgendwie dann mit der AfD zu tun gehabt haben, die AfD gefördert haben. Die meisten in der Presse erwähnten halt den Vater von dem Baron, der Nazi war. Niemand fokussierte, außer uns, fokussierte auf den Großvater. Der bekam nämlich von entsprechenden Adelsfamilien einen Titel und eine Bankerkarriere. Ja, der Gründer der NPD, Adolf von Tadden, auch Adliger, war als britischer Agent enttarnt worden. Also für uns ergibt sich natürlich dann so die Fragestellung, geht die Schaffung der AfD zurück auf den britischen Geheimdienst? Das ist die Frage, die mich interessiert. Dann gibt es halt jetzt verschiedene erzkonservative Netzwerke, neue Ritterorden und erzkatholisch hier und da und so. Und manche orientieren sich eher an der Russenkirche. Vieles erinnert an diese katholischen Ritterorden im Zusammenhang mit der CDU und mit der Europäischen Union. Ja, das heißt, viele Spuren führen geradewegs hin zu Le Cercle und den Eliten aus Belgien und Brüssel. Also vieles von diesem ganzen EU-Quatsch, ja, und dieser ganzen Gleichmacherei und vieles, was so als linke Politik hier betrachtet wird, vieles geht zurück auf sehr rechte Netzwerke. Also die ganze EU ist ja eigentlich ein sehr elitäres Projekt. Da merkst du halt, dass viele Leute halt wissenstechnisch da sehr schnell aussteigen oder ihnen sind die krassen Widersprüche einfach egal. Und gerade diese Seilschaften, ja, Le Cercle und katholische Ritterorden und so, also im Zusammenhang mit der CDU, viele machten jahrelang auch Werbung für ein Näherrücken an Russland. Das war lange Zeit en vogue. Was die einzelnen Schwadronneure damit wirklich bezweckten, das wissen wir nicht so genau. Ja. Manche sind vielleicht auch nur mitgerissen worden und wissen gar nicht, wer da weiter oben halt eben dann diese Ideen so befeuert hat. Also wir hatten jetzt auch hier was gepostet zu der Regensburger Gräfin Gloria von Thurn und Taxis. Da haben sich jetzt gerade die Linken so aufgeregt, die Linken haben da Sachen aufgedeckt, ja. Erzkatholische, erzkonservative Seilschaften, mit denen auch Beatrix von Storch von der AfD zu tun haben soll. Beatrix ist ja eine Herzogin von Oldenburg bei der AfD. Für die Linken ist das eine recht simple Kiste, ja. Das heißt, irgendwelche rechten Kreise, adlige Kreise, die wollen wieder die totale Macht und sie wollen mittelalterliche Verhältnisse etablieren. So sehen das im Endeffekt die Linken. Und viele Konservative betrachten das auch halt irgendwie recht simpel. Die denken, es gibt halt hier diese linke Mega-Verschwörung und dagegen müsse man halt ankämpfen, Hauptsache konservativ, und es ist egal, mit wem man sich hier ins Bett legt, ja. Ich meine, es ist ja bekannt, dass adelige Geheimpolizeien in verschiedenen Ländern, dass die Frühsozialisten schon infiltrierten und halt die ganze Bewegung infiltrierten und steuern konnten. Britannien baut ein linkes Standbein auf mit der Fabian Society in der London School of Economics. Man wollte das gesamte politische Spektrum kontrollieren. Diese Gloria von Ton und Taxis, die tingelt jetzt halt überall rum und sagt halt, was das rechte Publikum hören will. Sie ist dann bei Reichelt gewesen, und Herr Reichelt wird irgendwie, hat ja auch irgendwie zu tun mit irgendeinem reichen Gönner. Also immer diese hohen Kreise, die dann halt diese Propaganda machen, ja. Ja, und die Schwulen und das und gegen Trans und bla bla bla. Was ist halt diese Beschäftigungstherapie für das Publikum? Also wir sollen jetzt halt Gloria von Ton und Taxis trauen, weil sie halt sagt, was die Leute hören wollen. Im Schloss St. Emmeram zu Regensburg hatte sie konservative Führungsfiguren eingeladen. Sie wolle einfach die wichtigen Männer zusammenbringen, hieß es. Gast war Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der durch die Verbreitung von Verschwörungsmythen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufgefallen war. Und dieses TFP-Netzwerk, die Vereinigungen zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum, ist international aktiv. Paul Herzog von Oldenburg, der Cousin von Beatrix von Storch, polterte in diesem Zusammenhang Folgendes. Die Wiederherstellung einer Gesellschaft, die Gott wieder in den Mittelpunkt setzt, ihn als den alleinigen Maßstab aller Dinge und Handlungen anerkennt, verehrt und preist, das ist das Ziel. Der Adel soll eine Führungsrolle übernehmen. Es hieß dann irgendwie noch, die Bauernbefreiung hatte weder mehr Gleichheit noch Freiheit geschaffen, was doch die angebliche Intention war, sondern vor allem die Auflösung des herrschenden sozialen Gefüges und den Beginn der Atomisierung der Gesellschaft. Yikes. Also das heißt, es waren aber letztendlich ja adelige Netzwerke gewesen, die die Aufklärung leiteten mit geheimdienstlichen Methoden. Ja, um vor allem das britische und das amerikanische Empire in die Zukunft zu bringen, mit Wissenschaft, Industrieproduktion und einer breiten, aber kontrollierten politischen Landschaft. Ich weiß nicht, welcher Adelige da jetzt wie stark eingeweiht ist oder ob jetzt die überhaupt sowas schnallen, einzelne Figuren. Aber meine Forschung zeigt halt eben, bestimmte Adelsfamilien, Welfen, Wettiner, Reginare, waren halt zentral dabei, die Aufklärung zu steuern. Ja, weg von dem alten Modell eines Empires mit Bauernleibeigenen, alle stehen nur auf dem Acker und so, hin zu einem modernen Empire mit mehr Produktion und einer komplexeren Gesellschaft, also Bürger, die glauben, sie hätten Mitspracherecht. Das heißt, das war die Zukunft, dieses Modell, und wer halt nicht transformieren konnte oder wollte, der ging unter. Geht es jetzt bestimmten Adeligen hier darum, wirklich groß was zu verändern hier an den existierenden Strukturen, oder ist das eher so ein Sammelbecken? Ja, es wird halt viel geprollt und so und Leute beschwallt, aber das ist eher so eine Hinhaltetaktik, befürchte ich. Dann hier nochmal zu den Verbindungen. Karl Alexander von Thurn und Taxis heiratete die Tochter von Erbprinz Herzog Karl zu Mecklenburg, Friederike von Hessen-Darmstadt. Der Erbprinz hatte niemand anderen als den englischen König George III. Aus dem Haus Hannover zum Schwager. Friederike war eine Tochter des Prinzen Georg Wilhelm von Hessen-Darmstadt, dessen Fürstentum mit Hessen-Kassel adlige Verbindung stand. Hessen-Kassel war verbunden mit Hannover, britische Königshaus. Und aus diesen Kreisen förderte man Leute aus dem Illuminatenorden. Dann bei diesem Typen, der jetzt verhaftet wurde, dieser Reuß, ja, Prinz Heinrich Reuß, das soll der Typ sein, ja, der das irgendwie alles hier organisiert hat, angeblich. die Familie Reuss, die ist uralt. Die Familie hat sich von ihm natürlich jetzt distanziert. Zu dem Clan Reuss zählte ein Großmeister des Deutschritterordens und die Großmutter der britischen Königin Victoria und die zweite Ehefrau des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. Also das heißt, man kann sich vorstellen, wie leicht es generell sein wird, hier die rechte Szene zu umgarnen, wenn man hier adelig auftritt. Ja, das heißt, es ist unbekannt, wie groß die adeligen Geheimdienstnetzwerke sind, die hier noch existieren im deutschen Boden, was die alle so treiben. Ja, und niemand hat die auf dem Schirm. Also niemand hat die wirklich so richtig auf dem Schirm. Dann nochmal die Einordnung hier von dieser aktuellen Gruppe. Also es wirkt alles wie so ein bisschen die alte Operation Gladio, nur ohne staatliche Erlaubnis. Also im Kalten Krieg war es ja gewollt, dass halt Rechtsextremisten, auch Adlige, auch Leute mit Nazi-Vergangenheit, ja, das war gewollt, dass solche Leute hier geheime Strukturen machen, geheime Ausbildungen machen, Leute rekrutieren, Depots anlegen und so. Es war halt gedacht als Stay-Behind-Netzwerk im Falle einer sowjetischen Invasion. Ja, solange du also pro NATO warst, pro USA, ja, pro Bundesrepublik, solange du halt hier dich mit diesen Strukturen arrangiert hattest, dann galt es als okay und legal und protegiert. Aber wenn du jetzt heute auf eigene Faust sowas machst, ja, und das richtet sich halt dann gegen die USA oder gegen halt die EU, gegen Deutschland, wenn du sowas heute machst und dann noch mit den Russen liebäugelst, dann kriegst du halt nicht dann das ganze Zeug frei Haus geliefert, sondern du kommst halt gegebenenfalls für eine sehr lange Zeit in den Knast. Ja, das heißt, dieser ganze Zirkus mit den Stay-Behind-Strukturen war schnell von sowjetischen Geheimdiensten enttarnt worden. Handelt es sich wohl eher auch um eine Art Beschäftigungstherapie für rechte Kader. Ja, das heißt, auf diese Weise wussten die westdeutschen, britischen, amerikanischen Geheimdienste immer zu, was die Rechtsextremen trieben. Man konnte dann immer predigen, ja, wir warten hier auf den Tag X, wir warten auf den Tag X, wenn die Sowjets kommen, es bringt nichts, vorher loszuschlagen. Also, schöne Hinhaltetaktik. Ab und zu kam es dann zu einzelnen Terroranschlägen, ja, anscheinend halt, damit die Szene nicht irgendwie zu ungeduldig wird. Es ist immer noch nicht ganz geklärt, wer da genau in was alles verwickelt war, wie stark die Führungsoffiziere darüber das wussten. Ja, es gibt die wenig Bücher, die darüber geschrieben wurden. Manche sind ein bisschen tendenziös und ein bisschen platt. Der ein oder andere Autor ist ja sehr stark pro Russland bei dem Thema. Dann Linke, natürlich generell Linke haben da halt natürlich dann geschimpft und so, aber sie sind halt meistens eher unwillens, ähnliche linke Strukturen halt aufzudecken und so und diesen ganzen Background hier aufzudecken. Also man muss da schon halt fair rangehen und versuchen halt sich in die damalige Zeit reinzudenken und sich in die einzelnen Personen reinzudenken, die daran beteiligt waren und die sowas angeleitet hatten. Ich meine, die sowjetische Bedrohung war gruselig, ja, und wenn halt eben dann Mainstream-Politiker hier halt eben dann solche Stay-Behind-Strukturen geschützt hatten, ja, muss man sich halt auch dann in die jeweilige Situation reindenken. Ja, also meistens wird ja die meisten Informationen ja immer nur geheim gehalten, selektiv dann verteilt und niemand darf so ein richtiges, komplettes Bild haben. Also das heißt, nach 1945 hatten die Sowjets ihre riesigen Truppenverbände nicht einfach aufgelöst oder größtenteils aufgelöst, sondern man behielt diese Invasionsarmee bei. Der Westen reagierte mit so Plänen wie Dropshot und Unthinkable, aber so richtig Lust auf einen riesigen Krieg hatte niemand mehr. Stattdessen gab es halt Stellvertreterkriege in Korea und Vietnam. Und das war halt einfach dann so die Gruselvorstellung hier im Westen. Ja, dass halt einfach bei einem geteilten Land, ja, wie in Korea oder Vietnam, dass der eine Teil dann den anderen Teil, also der Kommunistenteil, greift den anderen Teil des Landes an. Ja, und da war eben die Gefahr, dass die DDR oder halt Ostdeutschland halt Westdeutschland angreift. Ja, und es gab halt eben ein breites sowjetisches Programm. Also die Sowjets bezahlten halt Politiker hier im Westen, vor allem halt von kommunistischen Parteien. Man bezahlte Journalisten hier im Westen, man bezahlte auch Terroristen, bildet Terroristen für den Westen aus. Die RAF erhielt Ausbildungen vom Ostblock und die RAF legte auch Depots an für Waffen und Sprengstoff. Das heißt hier, das war die Quelle hier, der Standard, die Ösi-Zeitung, es hieß, 18 Erdbunker soll die RAF in Deutschland in ihrer aktiven Zeit angelegt haben, um dort Geld, gestohlene Ausweise, Waffen, auch Chemikalien zum Bombenbau zu verstecken. 14 hat die Polizei gefunden. Dann kam das 15., das ist nicht so lange her, südlich von Hamburg. Im Jahr 1982 wurden vor dem RAF-Zentraldepot bei Frankfurt am Main die RAF-Terroristinnen Brigitte Mohnhaupt und Adelheid Schulz gefasst. Ja, also das ist halt einfach nochmal hier zum Kontext. Das heißt, alle versuchen halt mit den gleichen Techniken irgendwie zu arbeiten. Es war natürlich die Vorstellung von der RAF war natürlich bescheuert. Man entführt hier so Leute und macht ein paar Anschläge hier und da und dann soll dann irgendwie die große Revolution bei rumkommen. Es war halt einfach auch Beschäftigungstherapie für die linke Sphäre. Generell für die Bevölkerung. Ja. Es war ja das Thema lange Zeit, was die RAF da treibt und wie der Staat darauf reagiert. Also die rechte Szene ist heute noch völlig unterwandert von Geheimdiensten, aber es existiert ja keine Sowjetunion mehr, die man als Anlass benutzen kann, die Rechtsextremisten auf einen Pro-USA-Kurs zu bringen. Wird sich im Zuge der Ermittlungen gegen die Reichsbürgergruppe zeigen, wie viele Informanten hier mitgespielt hatten. Falls die Herren und Damen wirklich auf eigene Faust handelten, wird man diesen Doppelstandard erkennen. Ja, wenn du für die NATO sowas machst, okay, gilt dann so als legal und wird unterstützt. Wenn man das auf eigene Faust macht, gegen die NATO, naja, dann hagelt es halt eben dann die höchstmöglichen Strafen. Ein bisschen hier Kontext geliefert auf recenter.com über diesen Stay-Behind-Zirkus. Also das fing halt an mit der CIA und halt den Besatzern und wurden jetzt nicht so viele Leute erstmal angeheuert. Die CIA startete das sogenannte Zipper-Netzwerk. Man legte die Depots an mit Waffen, Sprengstoff, Spezialfunkgeräten und so weiter. Der ehemalige SS-Angehörige Hans Otto, der darin verwickelt war, verriet solche Aktivitäten an die hessische Kriminalpolizei. Warum er das machte, ist nicht so ganz klar. Die Mitglieder, hieß es, seien zum größten Teil ehemalige Offiziere der Luftwaffe, des Heeres und der Waffen-SS. Geldmaterial kam von Amerikanern. Gab sogar eine Feindesliste mit prominenten SPD-Mitgliedern, die im Ernstfall aus dem Verkehr gezogen worden wären. Oberbundesanwalt in Deutschland musste dann noch am 1. Oktober 1952 die Entlassung der Verhafteten anordnen. Das lief nämlich alles nach Wünschen der Amerikaner. Später übernahm der Bundesnachrichtendienst wesentliche Stay-Behind-Aktivitäten. Wie zu erwarten, gelang es der Stasi der DDR, einiges davon zu enttarnen. Italien war eben der Name Gladio geläufig. Aber Stay-Behind-Strukturen hatten verschiedenste Namen. 1976 wurde die westdeutsche BND-Sekretärin Heidrun Hofer verhaftet, nachdem sie ihrem Mann, einem KGB-Spion, die Geheimnisse der westdeutschen Stay-Behind-Armee verraten hatte. Also selbst wenn hier absolute Profis versuchen, so eine Struktur aufzubauen, wird die dann infiltriert von anderen Profis. Ja, das heißt, da kann man sich dann ausmalen, wie hoch die Chance ist, wenn jetzt dann irgendwelche Leute das auf eigene Faust probieren. Ja, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das ganze Ding halt irgendwann hochgenommen wird. Der österreichische Innenminister Franz Ola gründete in Zusammenarbeit mit dem MI6 aus Britannien, CIA aus Amerika eine neue Geheimarmee mit dem Codenamen Österreichischer Wandersport- und Gesellschaftsverein. Der Neonazi Heinz Lemke war involviert in Wehrsportaktivitäten. Diente als eine Art Beschaffer für Extremisten wie Peter Naumann und Otfried Hepp. Nachdem eines von Lemkes Depots durch Zufall entdeckt wurde, gestand er 33 davon ein. Also 13.000 Schuss Munition, 50 Panzerfäuste, 156 Kilo Sprengstoff, 258 Handgranaten. Am 1. November 1981, einen Tag vor seiner Vernehmung durch einen Staatsanwalt, wurde er jedoch mit einem Kabel erhängt in seiner Lüneburger Gefängniszelle aufgefunden. Man porträtierte ihn hinterher als Einzelgänger, der auf eigene Faust eine Stay-Behind-Struktur schaffen wollte für den Fall einer sowjetischen Invasion. In Spurenakten zum Oktoberfest-Attentat steht der Vermerk: Erkenntnisse über Lemke sind nur zum Teil gerichtsverwertbar. Solche Vermerke kommen normalerweise bei V-Leuten oder Mitarbeitern von Geheimdiensten vor. Ja, dann diese Hep-Keksle-Gruppe, also das war 1982, das war so eine Neonazi-Zelle, raubte Banken aus. Damit finanzierte man Sprengstoffanschläge gegen den amerikanischen Einfluss auf Deutschland. Hepp war in den 1980er Jahren inoffizieller Mitarbeiter der Stasi, wurde zum wichtigsten Informanten über die Neonazi-Szene der Bundesrepublik. Stasi ließ ihn dann halt irgendwo unterbringen, um ihn verschwinden zu lassen. Also hier ein so ein Safe House oder halt eine Einrichtung war das Stasi-Ausbildungslager Objekt 74. das Forsthaus an der Flut bei Briesen, da waren auch schon Terroristen der RAF beherbergt worden, wurde dann später in Paris festgenommen. Ja, also das sind halt so ein paar der größten Karlauer in dieser Stay-Behind-Historie. Die Saga geht also weiter. Das heißt, die rechte Szene wird da eigentlich so nichts draus lernen. Man macht halt weiter. Das heißt, man predigt wieder das ewige Warten auf Putin, den Retter, oder den nächsten US-Präsidenten von Republicans. Wird viel Zeit dann verbringen mit irgendwelchen Meetings und Planspielen und so. Ab und an gibt es dann wieder irgendeine radikale Aktion, die kontraproduktiv ist, und das war's dann. Und so geht das dann von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr so weiter. Also das heißt, ich empfehle das den Leuten ja schon seit Jahren, ja, Vorsicht mit irgendwelchen komischen Chatgruppen, Vorsicht mit irgendwelchen komischen Treffen und so. Also man soll natürlich seine Privatsphäre abschirmen, man soll natürlich dann hier spärlich sein mit den Informationen, die man nach außen gibt und so weiter und so fort. Aber man sollte sich gründlich informieren, wie die Welt tatsächlich funktioniert, wie die Imperien funktionieren, wie diese Geheimdienste funktionieren. Ja, das ist einfach unglaublich wichtig, wenn Leute halt einfach ihre eigenen Interessen tatsächlich dann umsetzen wollen, wenn Leute gemeinsam halt ihre Interessen umsetzen wollen. Wir helfen ihnen dabei natürlich mit unserer Forschung. Das heißt, das sind Sachen, die man nirgendwo anders findet oder bestenfalls halt in völlig veralteter Form irgendwo anders findet, bruchstückhaft irgendwo anders findet. Also ich empfehle Ihnen hier recenter.com, recenter.media und natürlich shop.recenter.com. Da finden Sie dann auch meine Bücher über all diese Themen.